einen schönen guten Abend. Herr, du weißt den Weg, den ich zu gehen habe. Und wir haben den Thomas in der Bibel und die erste große Begegnung, wo wir haben, als Jesus über das Kreuz spricht. Ich werde das und das passieren, ich muss hingehen. Und wo ich jetzt hingehe, da könnt ihr nicht hingehen. Und dann sagt der Thomas, ja, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Und dann sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur allein durch mich. Heute will ich den Thomas betrachten, die Gedanken über Thomas machen. Thomas ist für viele der Schutzpatron der Zweifler. Aber Thomas ist kein Zweifler. Man sagt es so und deshalb ist es so schlimm, wenn die Menschen einem ein Etikett verpassen. Thomas, der Zweifler, verstehst du? Und das wird er nicht mehr los, sein Leben lang. Wir kennen Thomas nicht nur als Ungläubigen. Der Thomas war der gläubigste Mensch denn überhaupt. Ich habe ihn kennengelernt, oder was heißt ihn kennengelernt, seinen Dienst, seine Thomaskirche unten in Cochin und dann auch in Madras, wo er gestorben ist. Da wurde er beim Beten erstochen. Während er betete, wurde er erstochen. Da ist ein ganzes Kloster entstanden um diese ganze Geschichte. Thomas, der Zweifler. Thomas ist ja bis nach Indien runtergegangen und überall gibt es noch dort im Orient die Thomaskirchen, was wir von Petrus seinen Kirchen nicht sagen können, natürlich die katholische Kirche, aber sonst die Thomaskirchen. Thomas, ja, er hat den Glauben erlebt, persönlich hautnah erlebt und erfahren. Ja, Jesus ist ihm hautnah begegnet. Du sagst ja, aber erst 8 Tage später, nachdem er den anderen begegnet ist. Ja, Jesus ist dem Thomas ganz nahe gekommen. Leg deine Finger in meine Seite, spür mich. Bin ich das oder bin ich das nicht? Thomas, der Zweifler, er ist gläubig geworden, als er Jesus berührte. Und Geschwister und Freunde, wir werden auch gläubig, wenn wir Jesus berühren. Und nur dann, wenn wir Jesus berühren. Ein paar Gedanken zu Thomas. Und da findest du dich selbst immer wieder. Und ich versuche, die Brücke zu bauen für heute, für jetzt und hier. Thomas, er wollte ganz genau wissen, ist das der richtige Jesus? Denn zu den Tagen Jesu gab es falsche Christus. Jesus sagt, da werden viele falsche Christus, falsche Messias kommen, ja, und falsche Erlöser kommen. Und als der Thomas dem Herrn begegnet, dem richtigen Herrn begegnet, sagt er, mein Herr und mein Gott. Da brauchst du kein Gebetsseminar, kein Glaubensseminar, kein Lobpreisseminar. Da hast du alles schon erlebt, wenn du Jesus berühren darfst. Anders als die frommen Juden, die Kompromisse mit den Judaisten gemacht haben, die Jakobiner, würde ich so sagen, in Jerusalem, die Frommen oder die Angst hatten da, ja, hoffentlich sind wir nicht die Nächsten. Ja, die brachten sogar Petrus in Bedrängnis, die Leute um den Jakobus, dem Bruder Jesu. Als der Jakobus kam, hat er sich gleich von den Heiden weggesetzt. Zuerst hat er keine Komplexe und keine Schwierigkeiten gehabt. Aber du siehst, diese Judaisten haben ihn in Schwierigkeit gebracht. Ja, Petrus, auch Petrus muss Jesus ganz neu entdecken, denn zu ihm hat Jesus mal gesagt, wenn du dich mal bekehrst, dann stärke meine Brüder oder deine Brüder. Und als Petrus den Herrn verleugnete, er sagte etwas Hochinteressantes und eine große Wahrheit, den Menschen kenne ich gar nicht. Manche denken, der hat gelogen, der hat den Herrn verleugnet. Nein, so einen Jesus hat er nicht gekannt, der einfach dasteht, Hände faltet, nicht sagt, nicht rebelliert, nicht aufsteht, nicht die Peitsche nimmt und die Römer davon jagt. Er hätte das alles sagen können, aber das war Jesus gar nicht. Jesus war sanftmütig und demütig. So einen Menschen kenne ich nicht, der sich erniedrigt, der mit sich Hans Wurst machen lässt, der verachtet wird, der schließlich gekreuzigt wird. Und für Thomas war klar, mein Jesus lebt. Und wenn die sagen, dass Jesus lebt, ich möchte ihm persönlich begegnen. Ich möchte nicht nur vom Hören und Sagen meinem Jesus nachfolgen. Ja, und Thomas wird erzählen können später, ich habe Jesus berührt, ich war hautnah, ich bin dabei, als der Herr Jesus auferstanden ist. Der Thomas will nicht mit dem Kopf glauben, sondern mit dem Herzen. Und mit dem Herzen wird geglaubt und nicht mit dem Kopf, was die Leute einem erzählen, was ich gelesen habe, was ich verstanden habe, was einem überliefert worden ist. Er baute keine frommen Brücken zwischen Juden und dem Gesetz, zwischen den Christen, die den neuen Weg gehen, da die neue Sekte oder Gruppe oder Gemeinde, was wir damals nennen möchten, auch so. Ja, er wollte einfach nicht ein Etikett ich bin Christ, ich glaube. Nein, er wollte wirklich wissen, an was und an wen er glaubt. Fromme Schriftsteller verpassten Thomas das Etikett Thomas der Zweifler. Thomas der Zweifler, weil er nicht so war wie sie, nicht das glaubte, was sie glaubten. Thomas der Zweifler, der stellt immer, macht immer ein Fragezeichen. Ist das wirklich der Herr Jesus Christus? Und wir müssen aufpassen, was wir lesen, hören und sehen. Ist das wirklich die Wahrheit? Es gibt so viel frommen Schwindel in allen Religionen. Katholisch, evangelisch, freikirchlich, was weiß ich, erzählen da wunderbare Stories von Jesus, schmücken es schön aus mit Blümchen. Es wird so viel biblischen Unsinn zusammengeglaubt, was gar nicht so in der Bibel steht. Ja, das steht geschrieben, das ist Gottes Wort, aber du musst zwischen den Zeilen lesen, was ist wirklich gesagt worden, was hat er wirklich gemeint. Du musst beim Bibellesen lernen, zwischen den Zeilen zu lesen, so wie der Thomas. Ich glaube nur, was ich sehe und was ich genau, haargenau weiß, das glaube ich, alles andere ist für mich Quatsch. Ja. Und es gibt so viel Extremistisches, Extremes unter den Christen. Da erzählen sie, ich habe das erlebt, ich war im siebten Himmel und vieles andere mehr. Wir wollen wirklich den Thomas, den Zweifler, heute ein bisschen betrachten, ob er wirklich so gezweifelt hat, wie die Leute ihn darstellen, der nicht in ihrem Kram reinpasst. Ja, als er Jesus in Frage stellte, ist das wirklich euer Jesus? Seid ihr sicher, dass er der ist, der auferstanden ist? Denn wir wissen, die Frauen, als sie dem Jesus begegneten, haben sie gemeint, das wäre der Gärtner. Ja, nur nebenbei. Nur der Gärtner. Wo hast du ihn hingelegt? Und er stellte die ganzen Jesus-Berichte in Frage. Und ich möchte euch ermutigen, auch die ganzen frommen biblischen Berichte in Frage stellen. Ist das wirklich wahr? Hat sich wirklich das so zugetragen? Und Menschen haben die Bibel geschrieben und verschönert, verschnörkelt irgendwie noch dabei. Nur nebenbei. Ja, er hat sich gefragt, ob das normal ist. Ja, ist das legitim? Ja, kann ich das glauben? Kann ich das annehmen? Ich will Jesus berühren und ich will wissen. So, ich predige am 10. November auf dem Breitscheidplatz und da kommt ein Mensch aus der DDR und kneift mich. Dann sage ich, hör doch auf. Dann sagt er, ich will genau wissen, ob ich träume, ob es Wahrheit ist, dass ich auf dem Kudamm bin. Ja? Und du solltest genau wissen, bist du auf dem Kudamm, bist du ein Kind Gottes, bist du gerettet, sind dir deine Sünden vergeben? Bist du dem echten Jesus begegnet oder bist du so eine Schein-Jesus begegnet? Denn die Juden haben erzählt, ja, der war nur scheintot, der war gar nicht richtig tot. Die haben erzählt, dann wäre in Indien, hat dort studiert und kam wieder von ihnen zurück. Weißt du, lauter Märchen werden über Jesus erzählt. Ist es der echte Jesus? Kneif ihn mal. Ja, kneif ihn mal. Und dann wirst du sehen, ist er oder ist er nicht. Ich glaube, wenn wir den Auferstandenen begegnen, dann hört die ganze Theologie und Philosophie auf, ja, an Jesus zu glauben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das hat der alte Hiob gesagt, nachdem er die Hölle durchgemacht hat, damit er die Schwierigkeiten durchgemacht hat. Er wollte an keine fromme Fata Morgana glauben. Thomas war ein echter Realist, nicht ein Zweifler. Er war ein echter Realist. Ich glaube nur, was ich sehe. Das sind Gläubige. Natürlich hat der Heiland und haben die Brüder, die dann was dazu geschrieben, ja, und selig sind die, die nichts sehen und doch glauben. Aber Jesus sagt, ja, du glaubst, weil du mich gesehen und betastet hast. Die Geschichte des Thomas liest sich anders als die Geschichte der anderen Aposteln. Er hat nicht leichtfertig etwas geglaubt, was die anderen ihm begeistert erzählten. Der Herr lebt, der Herr lebt, der Herr lebt, der Herr ist auferstanden. Der hat gesagt, ich muss es gesehen haben. Ich möchte dem Herrn begegnet sein, ich möchte den Herrn mal kneifen. Ja, und er dachte weiter. Man kann so vieles übertreiben, man kann Wunschdenken haben und so viele Christen haben Wunschdenken. Sie beten und dann stellen sie sich was vor, der Herr ist mir erschienen. Aber ist er wirklich erschienen? Das ist diese Kardinalfrage. Ist er einem wirklich erschienen? Thomas wollte Selbsterfahrung haben. Und so wichtig, Geschwister, dass wir im Glauben Selbsterfahrung haben. Nicht nur von Hören und Sagen. Selbsterfahrung. Ja, dir kann jemand was erzählen, Ich bin Jesus begegnet und du siehst das gar nicht an ihm. Das merkst du gar nicht an ihm. Du weißt, das sieht gar nicht anders aus, als wenn der Herr ihm begegnet wäre. Wenn du dem Herrn begegnet bist, dann strahlst du, dann hast du eine Ausstrahlung. Aber das ist weniger, jeder kann eine Ausstrahlung haben, kann heiß sein, kann Drogen nehmen und dann ist er überglücklich und schwärmt. Ja, wäre ein Realist des Glaubens. Oft wird vieles erzählt und übertrieben. Ja, Thomas sagt, ich will nachprüfen. Ist es so? Verhält es sich so oder nicht? Oder ist alles nur Schwärmerei? Und es gibt so viel fromme Schwärmerei. Ich denke nur an die Geschichte von der Samariterin, die jetzt rennt nach Samaria rein. Draußen sitzt Jesus am Brunnen, Johannes 4. Und dann sagt er, draußen ist der Messias, der hat mir alles erzählt. Der hat gar nichts erzählt. Der hat gesagt, du hast 5 Männer und den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Ja, der hat mir alles erzählt. Und als die Leute aus Samaria rausgehen am Brunnen und Jesus sehen, und dann sagen sie, Frau, wir glauben jetzt nicht nur, weil du es gesagt hast, sondern wir haben uns selbst überzeugt, dass er der Messias ist. Wie auch immer. Der Herr hat keine Wunder getan, hat nichts Großes getan, aber die haben Jesus gesehen, diese Ausstrahlung, und die haben gesagt, das ist der Messias. Ja. Und wir glauben, weil wir selbst gesehen haben. Weil wir selbst gesehen haben. Die Geschichte von Thomas, ja, die hat mich lange Zeit beschäftigt und ich habe viel nachgedacht über diese Geschichte. Das ist die Geschichte eines wahren Gläubigen. Zuerst Zweifel, These, Antithese, Synthese. Das ist der Weg, wie man zum Glauben kommt. Der Apostel Johannes bekämpft, wenn du das Johannes-Evangelium liest, ist anders als alle anderen Evangelien, verstehst? Die haben nur abgeschrieben von anderen. Lukas hat die Leute ausgefragt, ja, und dergleichen, oder das Markus-Evangelium, was Petrus ihm erzählt hat, das hat er sich aufgeschrieben, der Petrus und so weiter. Aber hier, Johannes war live dabei, er hat selbst erlebt, hat gesehen, was da passiert ist. Ja, und Johannes in seinem Evangelium bekämpft den Aberglauben der Frommen. Er predigt Selbsterfahrung, wir haben selbst erlebt, das ist der Messias. Ja, wir sind dabei gewesen, als Gott ein Wunder tat. Ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen und was ich gesehen und gehört habe, das kann mir niemand nehmen. Das ist Glaube, was ich selber gesehen und gehört habe. Wir waren dabei, als das passierte. Die anderen, ja, die sind abgehauen bei der Kreuzigung, denke ich. Und sie alle verließen ihn alle. Nur der Johannes und Mutter Maria blieben übrig am Kreuz. Und die anderen sind alle verkrochen aus Angst vor den Juden, dass sie nicht als die Nächsten wären. Selbst der Petrus. Ja, wo war er bei der Kreuzigung? Du liest nicht, dass der Petrus bei der Kreuzigung dabei war. Der war irgendwo, ja, in einem Kellerloch. Die anderen sind alle abgehauen. Johannes war hier am Kreuz und wir sehen auch dieses Gespräch Jesus und Maria. Das ist deine Mutter, nimm sie an. Und das ist dein Sohn, Mutti. Johannes blieb bis zum Schluss am Kreuz. Thomas, er war nicht viel, er hat nicht viel von den frommen Erzählungen gehalten oder geglaubt. Und Geschwister, wir müssen aufhören, fromme Erzählungen als bare Münze nehmen. Ich will selbst erleben, ich will selbst dabei sein. Ich möchte, ja, den Herrn kneifen, ob es wahr ist oder nicht. Ja, und er hat nicht geglaubt. Und deshalb haben wir auch im Johannesevangelium viele Berichte von Jesus, die ganz anders klingeln und ganz anders sich anhören. Ja, das Wunder hier von der Samariterin. Johannes hat nicht einfach von anderen was abgeschrieben, sondern das ist der Jünger, der dabei gewesen ist. Immer wieder im Johannesevangelium heißt es, der Jünger, der dabei gewesen ist. Und dann sagt der Johannes, die Bücher können nicht fassen, was er alles getan hat. Ja, der Johannes, ja, erzählt nicht von anderen und fragt die anderen nicht aus, sondern er war dabei, er hat die Geschichten gesehen, live erlebt. Johannes, er berichtet live seine eigenen Erfahrungen bei der Samariterin. Ja, und wir glauben nicht, weil du jetzt sagst, sondern wir haben selbst gesehen und selbst erlebt. Thomas übernimmt nicht leichtfertig die Botschaft von der Auferstehung Jesu. Nicht leichtfertig. Und du solltest dich auch nicht leichtfertig bekehren. Die Hand hoch, wer will Jesus nachfolgen? Ist schön und gut, dass du da die Hand gehoben hast, aber das ist erst der erste Schritt. Du musst dabei sein, das Wunder erleben. Ja. Und das beginnt mit dem Gekreuzigten zu leben. Da legst du deinen Finger, deine Hand in seine Seite, deinen Finger in seiner Hand. Ja? Er will ganz genau sicher sein. Weißt du, in Glaubensfragen darfst du nicht nachlässig sein. Da musst du hundertprozentig sicher sein. Im Natürlichen, da kannst du dich treiben lassen. Das Wurscht kann sich wieder verbessern. Das nächste Mal machst du nicht mehr den gleichen Fehler. Aber hier im Glauben, da musst du hundertprozentig sicher sein. Ist das wirklich wahr? Thomas verlangt mehr als nur einen frommen Bericht, als eine religiöse Überlieferung, eine schöne Geschichte oder eine Tradition. Wir machen das und keiner kann sagen, warum wir das machen, was der Grund und die Ursache ist. So, beim Abendmahl, so die meisten Leute wissen nicht, was bei der Eucharistie oder beim Abendmahl ist. Ja, ein Gedächtnismahl. An was denkst du? An Jesu Leiden, an Jesu Auferstehung, ja, an das vergossene Blut, ja, dieses Verwandlungswunder. Ich bin dabei, wenn Gott etwas Neues schafft. Ja. Dieser Thomas will den Gekreuzigten wirklich berühren. Alles andere ist immer frommer Quark, Gehirnakrobatik, eine These, aber nichts Praktisches. Darum haben wir so viele Ungläubige in der Christenheit, so viele Ungläubige, weil sie viel von Jesus reden, viel von Jesus singen, viel zu Jesus beten, aber wenig Jesus erleben, ganz wenig, ganz wenig. Bei den meisten ist Jesus nur noch eine Theorie, nur noch Blabla. Ja, sie haben viel von Jesus gehört, aber nichts erlebt. Ja, und diese Frage stelle ich aufgrund von dem, was Thomas hier ist. Was hast du mit Jesus erlebt? Oder die meisten Leute, vor allem katholische Leute, in aller Liebe, Gott segne sie, haben Reliquien, ja, da haben sie irgendwo Windeln von Jesus im Dom als heilig ausgestellt oder das Turiner Leichentuch, obwohl es gar nicht vielleicht aus der Zeit Jesu ist. Verstehst du, so vieles andere mehr? Ja, Reliquien und wir denken, das ist was Großes. Wir müssen Jesus leibhaftig erleben. In Johannes 20, Vers 25, Thomas darf die Wunden Jesu berühren. Er sagt, ich glaube nur, wenn ich meine Finger in seine Seite stecke. Oder meine Hand, nicht nur meine Finger, weil die Seite war ziemlich groß mit der Lanze, was der römische Soldat eingestochen hat. Ja, ich glaube erst, wenn ich sein Herz fühle und weiß, mein Heiland lebt. Erstaunlicherweise haben die anderen Apostel das miterlebt, als das passierte am achten Tag. Acht ist immer die Zahl des Neuanfangs in der Bibel. Gott fängt was Neues an und Gott möchte mit uns am achten Tag was Neues anfangen. Ja, was Neues anfangen. Ja, und er will Jesus berühren, aber die anderen, die kriegen den Mund nicht mehr zu. Er hat Jesus berührt, mein Gott und mein Herr. Und geht dann gleich auf die Knie und betet Gott an. Ich weiß nicht, wenn ich Petrus gewesen wäre, dann wäre ich auch nach vorne gerannt. Oder die anderen Apostel, aber die haben nur zugeguckt, wie der Petrus sich mit Jesus amüsiert. Entschuldigung, dass ich so sage. Der freut sich an den Heiland, mein Herr und mein Gott. Und so viele sehen, da passiert eine Heilung, da passiert eine Segnung, da wird jemand freigemacht. Aber sie bleiben sitzen, ganz trocken. Da, wo ist Petrus? Als er das Grab erlebte, Jesu Auferstehung erlebte, als die Frauen erzählten, sein Grab ist leer, dann springt er rein, Johannes bleibt anständig draußen stehen und sieht, dass die Leichentücher und das Leinentuch extra zusammengelegt ist. Ja, er hat sein Jesus-Erlebnis gehabt. Ja, das reicht mir, wird er gedacht haben. Ja, er hat es wahrscheinlich auch nicht mehr gebraucht. Petrus hat mehrmals Jesus nachher doch erlebt. In Lukas Kapitel 24, Vers 11, und es erschien ihnen diese Worte als ein Geschwätz, als die Jünger hörten, der Herr ist auferstanden. Vielleicht erscheint dir auch manches als Geschwätz, auch was der Pastor Matthäus predigt. Ja, das wissen wir. In der Bibel habe ich im Religionsunterricht gelernt, die ganzen wunderbaren Geschichten vom Heiland. Aber das reicht nicht aus. Es erscheint uns manchmal vieles als Geschwätz. Und es ist auch ein Geschwätz. Das behaupte ich als Pastor aus 50-jähriger Erfahrung. Es ist traurig, dass so viele heute leben von diesem frommen Geschwätz. Mir hat man vom Heiland erzählt. Ja, das ist schön und gut und wunderbar und richtig. Aber hast du auch den Heiland erlebt? Hast du auch den Heiland erlebt? Thomas ist der Wahrheit auf den Grund gegangen. Ich bin die Wahrheit. Ist das wirklich wahr? Ja. Sie haben keine persönliche Erfahrung. So viele Christen, sie machen keine Anschauungen, dass sich was verändert. Ich möchte Jesus erleben, ich möchte dabei sein, wenn das wirklich wahr ist. Das ist das Höchste der Gefühle. Ja. Und Lukas 24, Vers 34, und da sprachen, und die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon jetzt erschienen, wie auch immer. Aber ist er mir erschienen? Was nützt es mir, wenn er dem Simon, dem Paulus, dem Thomas, dem Johannes und all den Heiligen erschienen ist und mir nicht erschienen ist? Da gehe ich trotzdem als Blinder in die Ewigkeit. Vom Thomas heißt es, und er war nicht dabei, als Jesus den anderen erschien, und er war nicht dabei, als er die anderen erreicht hat, was die anderen mit Jesus erlebten, und er war nicht dabei. So viele Frommen sind nicht dabei, wenn Gott segnet, wenn Gott Wunder tut. Da sind sie mit den Gedanken ganz woanders. Thomas hat diese Jesus-Erscheinung bitter nötig, so wie auch Paulus später es nötig hatte. Wir lesen in der Apostelgeschichte 9, Vers 17. Und ich möchte das einfach sagen. Alle Heiligen, alle Gläubigen, alle, die Jesus lieb gehabt haben, die Jünger Jesu waren, sie haben alle eine persönliche Begegnung mit dem Heiland gehabt. Alle. Alle miteinander. Da war keine Ausnahme. Und dieser Saul von Tarsus und Apostelgeschichte 9, Vers 17. Und Ananias ging hin und kam in das Haus, wo der Saul war, und legte ihm die Hände auf und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr, der dir mich gesandt hat, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist und hat mir den Auftrag gegeben, zu sagen, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden sollst, der dir erschienen ist, der vom Himmel sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Hey, bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Der Herr ist ihm erschienen. Apostelgeschichte 26, Vers 16, da gibt es Zeugnis und erzählt, dass plötzlich eine Stimme sagte, steh auf und stell dich auf deine Füße und geh in die Stadt, und das wird man dir sagen, denn dazu bin ich dir erschienen, und um dich zu erwählen zum Diener und Zeugen für das, was du gesehen hast, ja, dass du das weiter verkündigen sollst. Weißt du, viele haben keine Erscheinung, keine Begegnung, keine Erfahrung mit dem lieben Heiland, verstehst du, und erzählen anderen Leuten Quatsch. Weißt du, was das ist? Volksverdummung. Ja, der Herr ist da, der Herr lebt, der Herr hat alle Macht. Aber was tut er bei dir und mir? Und dann sagt der Apostelgeschichte 26, Vers 19, daher, König Agrippa, war ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam. Ja, ich habe weitergemacht. Und das Gleiche hat auch der Thomas hier erlebt. Auch er hat seine Erscheinung gehabt und das konnte er nicht mehr lassen. Ich habe den Herrn berührt. Ich habe den Herrn erfahren. In Johannes 20, Vers 28, da lese ich, als Jesus durch die verschlossene Tür kam, stell mal vor, unsere Tür ist super, in der Corona-Zeit haben wir öfters die Tür zugeschlossen, aus verschiedenen Gründen. Ja, aber stell mal vor, Jesus kommt durch die verschlossene Tür, und direkt auf dem Thomas, der hier irgendwo sitzt, in sich gekehrt, ja, Thomas, schau her, ich bin's, ich bin's. Und ich bin, das ist Gottes Offenbarung, ich bin, so hat sich Gott dem Moses vorgestellt, ich bin, der ich sein werde, ich bin der Ewige, ich bin's. Und dann sieht er die Nägelmale, und das waren keine Reißnägel, die durch seine Hände gegangen sind. Das waren richtige Nägel. Die mussten den ganzen Körper halten am Kreuz. Ja. Und hier spricht der Thomas, mein Herr und mein Gott. Das war ein Glaubensbekenntnis, als du dem Herrn begegnet. Weißt du, so viele haben kein richtiges Glaubensbekenntnis. Ich bin evangelisch, ich bin katholisch, ich bin charismatisch, ich bin freikirchlich. Weiß ich sonst noch, was du bist, verstehst? Aber bist du deinem Herrn Jesus Christus begegnet? Jesus entspricht der Forderung des Thomas, das, was er gebeten hat, wenn es wirklich der wahre Jesus ist, ich möchte ihm begegnen, ich möchte ihn berühren, nicht nur an ihn glauben, nicht nur für wahr halten. Ja, Thomas wird, ja, die bittet um Gott um Vergewisserung und er bekommt Vergewisserung und du bekommst immer das, was du bittest und er bittest, Herr, gib mir die Gewissheit, wenn es dich gibt, wenn du wirklich existierst, wenn du wirklich auferstanden bist, wenn du wirklich lebst, wenn du wirklich Kranke heilst, wenn du wirklich jemanden befreist, bitte lass mich das Wunder erleben. Ja, und dann bitte und warte auf die Stunde X, was es auch ist und wann es ist. Viele Christen haben heute diese Thomas-Erfahrung nicht, weil sie nicht bitten. Weil sie nicht bitten. Ja, weil sie nichts erwarten. Erwarte, dass der Herr dir begegnet, nicht, wenn du im Gottesdienst sitzt, dass der und dem und jedem begegnet. Ja, er muss es dir begegnen. Dir ganz persönlich. Und der Herr sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Und der Herr ist hier nicht zum Schlafen, er will uns dienen, er will uns begegnen, wie dem Thomas damals. Und erst nach diesem Angebot erfolgt die Aufforderung, sei nicht ungläubig, Thomas, sondern werde gläubig. Werde gläubig. Thomas wird nicht kritisiert wegen seinen Bitten, Bedingungen und Erwartungen und Hoffnungen. Er wird von Jesus ernst genommen. Und jeder Mensch wird von Jesus ernst genommen, der bittet, Herr, wenn es dich gibt, vorausgesetzt, wenn es dich gibt, dann begegne mir. Und du, dazu gehört, ja, dass du Glauben hast, den Weg einschlägst. Jesus sagt, ich bin der Weg, der zum Vater führt. Ja, über Zweifel kommt man zum Glauben. Und deshalb, ich bin nicht böse, wenn jemand zweifelt. Ich sage, bitte, mach viele Fragezeichen. Ja, hinterfrag die ganze Geschichte, ist das wirklich wahr? Ben Hur wäre nicht Ben Hur geworden, wenn er nicht allem nachgegangen wäre, alles untersucht hätte und so weiter. Ja, er hat alles untersucht und geprüft. Und dann sagt er, für mich bleibt nichts anderes übrig, als zu glauben, es anzunehmen. Es war ein Wagnis, das zu fordern. Er hat regelrecht Jesus angezogen, wenn es wahr ist, wenn es dich gibt. Weißt du, dass es Gott gibt? Ja, ja, schau draußen den Wald an. Aber das, ja, die Leute reden auch vom Urknall, verstehst du, von der Natur, vom Kosmos, was auch immer ist. Die Bibel sagt, wer das sucht, der wird finden. Nur so kommt man als ein Suchender an sein Ziel. Und so erfährt man die Wahrheit. Thomas, wenn ich nicht, ja, er sagt, wenn ich nicht seine Hände, seine Nägelmale besuche, sehe und so weiter, kann ich nicht glauben. Will ich auch gar nicht glauben. Ich will nicht an einen falschen Christus glauben. Einen verstellten Christus, verstümmelten Jesus. Ja, er wollte wissen, ist er wirklich auferstanden? Er hat konkret gebetet. Er wollte die Nägelmale sehen. Nicht nur den Kopf, die Stirn angekratzt von der Dornenkrone. Das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, er wollte die Nägelmale sehen. Er wollte sehen. Er wusste, ja, die beiden anderen, die wurden angebunden, angefesselt an das Kreuz. Ihre Knochen wurden gebrochen, bevor der Abend war. Aber Jesus wurde angenagelt ans Kreuz. Ja, das wusste er. Ich will die Nägelmale sehen und nichts anderes. Nur die Nägelmale. Die Bibel ist vollgepackt mit wahren Geschichten, mit konkreten Beispielen. Voll von Menschen wie du und ich, ja, die ihre verdammten Schwierigkeiten mit Gottes Kraft überwunden haben. Ich will das genau wissen, was der erlebte, das will ich auch erleben. Ja, die Bibel ist kein theoretisches Geschwaffel. Es ist so, der Heiland lebt, Gott lebt, Gott ist wahrhaftig und bei Gott ist nichts unmöglich. Das möchte ich selber erleben. Ist bei Gott wirklich nichts unmöglich? Werde ein Radikaler. Die Bibel ist ein praktisches Arbeitsbuch, das uns Schritt für Schritt zeigt, wie man seine Probleme angeht, die Kraft des Gebetes ansetzt und die Kraft des Geistes nutzt, wie man ja mit Gottes Kraft Lösungen findet. Das ist die Bibel, ein Arbeitsbuch, eine Beschreibung, so wird es gemacht. Auf was wartest du noch? Ja, hol dir das generelle Buch. Ja, und hol die Bibel und fang an zu lesen, fortlaufend zu lesen. Das, was hier drin steht, das will ich haben. Ich mache in Süddeutschland einen Hausbesuch. Normalerweise, wenn ich gläubige Leute besuche, nehme ich meine Bibel nicht zum Hausbesuch mit. Dann weiß ich, die Leute haben ja Bibel zu Hause. Da kann ich aus ihrer Bibel das vorlesen, was in ihrer Bibel drin steht. Und dann sage ich zum Hausvater, kannst du mir das Buch geben? Die Bibel natürlich, dass ich vorlese. Dann sagte der Mädel, bring das Buch, das wir immer lesen. Und weißt du, was das Mädchen bringt? Quellekatalog. Quellekatalog. Das Buch, das wir immer lesen. Nein, sagt der Vater, bringt die Bibel. Und ich habe woanders erlebt, es sind so viele Illustrierten zuerst unter der Konsole und so weiter und die Bibel ganz tief unten. Ich habe oft gefragt, wann haben die Leute das letzte Mal die Bibel gelesen? Ja, hol dir die Bibel, ja, das geniale Buch, und hier erlebst du Veränderungen. Ja, du erlebst das, was du geträumt hast. Was einmal bei einem Menschen funktionierte, kann auch bei mir funktionieren. Und leg deine Finger hier drauf und sag, lieber Gott, was du einmal getan hast, was einmal passiert ist, das kann auch bei mir passieren. Diese Geschichten können sich bei mir offenbaren. Ein geniales Buch, fang an, die Bibel zu lesen. Du kannst es schaffen. Gottes universelle Kraft gibt ja im gesamten Universum Menschen das, was sie brauchen. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Fang an zu rufen. Fang an zu schreien, lieber Gott, Herrgott, Herrgott, Herr Heiland, Herr hilf, ja, Herr erbarm dich meiner. Und du wirst Wunder erleben über Wunder. Du kannst es schaffen, weil Menschen es haben überall geschafft. Das Buch ist schon so zerrissen, so zerfetzt, so auseinandergerissen, so kritisiert, ja, millionenfach kritisiert, und es ist immer noch die Wahrheit. Immer noch die Wahrheit. So, auch du sollst ein Osterzeuge werden und den Auferstandenen begegnen. Ich glaube, nicht weil ich gehört habe oder gelesen habe, sondern weil ich selbst erlebt habe an meinem eigenen Fleisch, in meinen Problemen, wo ich hier war. Jesus nimmt meine Fragen ernst. Ich liege ihm am Herzen. Du sollst die gleiche Jesus-Erfahrung machen wie der Thomas hier. Und weigere dich zu glauben, was andere glauben. Ist schön, dass du ein Zeugnis von der Schwester, ein Zeugnis vom Bruder gehört hast, aber ich möchte mein eigenes Zeugnis haben. Meinen eigenen Erfahrungsbericht. Ja, ich habe meine eigenen Erfahrungen, meine eigenen Erkenntnisse, meine eigenen Jesus-Erlebnisse. Und ich bin so froh, dass ich das von Anfang an gelernt habe in meinem Leben. Ich möchte nicht jemanden kopieren und dann als Kopie sterben. Ich möchte ein Original bleiben. Und der Thomas wollte ein Original bleiben. Bleibe nicht länger ungläubig oder abergläubisch oder andersgläubig. Nein, werde Jesusgläubig. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt anders zu Gott als zu mir. Was andere glauben, was andere sagen, das ist gut für sie, aber nicht gut für mich. Hab eine direkte, persönliche Erfahrung mit Jesus. So simpel, so einfach geht das. Erst dann kannst du aufstehen und sagen, das habe ich mit Gott erlebt, das ist wahr. Ja. Wenn du buchstäblich deine Hand in seine Wunden gelegt hast, Heiland, ich komme durch auf die andere Seite. Ja, stell mal vor, was der Thomas erlebte. Obwohl er im Grab war, der Herr Jesus Christus, er steht hier vom Thomas als der Lebendige. Ja, er kann seine Finger in Jesu Seite legen. Und Johannes 20, Vers 20, da wurden die Jünger froh, als sie Jesus haben. So viele Christen sind unglücklich, traurig, depressiv, schwermütig, ja, niedergeschlagen, zweifeln, was auch immer ist, weil sie Jesus nicht persönlich erlebt haben. Ich möchte dich ermutigen, erlebe Jesus persönlich. Viele sind in der Nähe des Grabes gewesen, aber die wissen gar nicht, ist das wirklich ein Grab? Ich war in Jerusalem x-mal und wenn ich dorthin kam zum Grabeskirche, das könnte das Grab Jesus sein. Oder dann in der Grabeskirche, hier könnte Jesu Grab gewesen sein. Kein Mensch weiß mehr, wo Jesus gelegen ist. Alles nur fromme Erzählungen. Ja. Und man kann jedem ein leeres Grab zeigen. Verstehst du? Du musst nur auf den Müllberg gehen und den Deckel hochmachen, das Grab ist auch leer. Du kriegst ein paar Knochen noch, ja, und nicht mehr. Ja. Es reicht nicht aus, in der Nähe eines Grabes zu sein, zu hören von der Auferstehung, das Grab ist leer. So viele Leute missionieren, das Grab ist leer. Halleluja, Lob und Dank, das Grab ist leer. Ja, aber welches Grab? Ja, das sind so viele Gräber. Und dort in Jerusalem gibt es viele Gräber. Geh nur ins Gartengrab, ja, Grabeskirche oder wo auch immer ist. Thomas sagt, ja, ich möchte wissen, ist Jesus wirklich auferstanden? Johannes 20, Vers 24 und folgende Verse. wenn die anderen Jesus sehen und wenn sie seine Nägelmale sehen und so weiter und seine Seite sehen, durchbohrte Seite, wenn der Herr das zeigt und sich dir offenbarte, weißt du, um seine Seite zu zeigen, muss er das Hemd aufmachen. Ja, der Herr ist so frei, macht sein Hemd auf und sagt, schau her, das bin ich, hier, die Seite. Du kannst so viele Zeugnisse hören, aber was du brauchst persönliche Erfahrungen und nicht nur, dass dir jemand was beweist. Man kann so viel beweisen. Ja, man kann so viel beweisen. Und darum reden sie wie Thomas, das kann ich nicht glauben. Erzähl doch der Oma. Erzähl den Weibern da, was weiß ich da. Ja, es gibt so viele traurige Christen, die gar nicht froh und glücklich sind, weil sie ihn nicht persönlich kennen. Thomas wollte es selbst beurteilen, selbst prüfen, selbst testen, selbst hinterfragen und selbst hundertprozentig wissen, ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich weiß. Weißt du das? Er will nicht nur glauben, was wir wahr halten, was andere gesehen haben, was Petrus erzählt da in der Predigt, was der Herr mal tut, ist der Predigt, verstehst du? Das will er gar nicht. Er will selbst erleben, selbst erleben. Er wollte nicht nur Jesus sehen, sondern auch Jesus körperlich berühren, so wie dieser eine DDR-Mensch mich kneifen auf dem Kudamm. Ja, du solltest Jesus kneifen, dass er sagt, hör auf, lass mich in Ruhe. Ja, Thomas wird geglaubt haben, die Jünger sind einem Phantom aufgesessen, einem Betrüger. Ja, denn sie sind schon, die Juden haben auf armen Christen abgesehen, die wollen schon das Grab bewachen, dass niemand kommt von den Jüngern und den Herrgott stehlen. Ja. Er wollte auf Nummer sicher gehen. Ist Jesus wirklich auferstanden? Ist er wirklich lebendig? Ist er der Heiland? Er wollte genau wissen. Denn es gab viele falsche Christen. Und Jesus sagt, es werden falsche Christen kommen. Ja. Er wollte seine Hände sehen. Sind sie wirklich durchbohrt? Denn nur, dass seine Hände durchbohrt sind, und er lebt und seine Seite durchstochen, das ist der Echte. Ja, von dem ist es vorausgesagt worden, die Bibel ist voll, Psalm 22, das singen wir jeden Sonntag oder jeden Sabbat in der Kirche. Ja, dort wird der Messias prophezeit, dass sein Körper auf schreckliche Weise zugerichtet wird. Ja, und dort heißt es, denn Hunde haben ihn umlagert, eine Rotte von Bösen hat ihn umkreist. Und sie haben mir die Hände und Füße durchbohrt. Es fehlt nur noch, dass der Heiler noch die Schuhe ausgezogen hat und gesagt, guck mal, ja, meine Füße, ich war wirklich am Kreuz, nicht nur mit den Händen festgenagelt, auch mit den Füßen. Auch mit den Füßen. Und ich kann alle meine Knochen zählen, sie gaffen und starren mich an, sie verteilen unter sich meine Kleider und werfen das los um mein Gewand. Psalm 22, Vers 17. Alle diese Dinge wurden vorausgesagt und du sollst das nacherleben, nachvollziehen, sehen, ist das wirklich wahr, ist es so passiert. Und alle diese Dinge ereigneten sich, Matthäus 27, bei der Kreuzigung passierten. Und Jesus erlitt einen qualvollen Tod. Auch die Schächer, ihre Knochen wurden gebrochen. Und Jesus sagt zu dem Schächer, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Es war eine brutale Verschwörung der Juden gegen Jesus. Die wollten nicht, dass Jesus ans Kreuz gebunden ist. Der soll richtig angenagelt werden. Dem haben wir richtig in die Pfanne. Das wollten die Juden, die hohen Priester. Und Thomas will sich von der Verschwörung der Juden in keiner Weise täuschen lassen. Ist das Jesus oder ist es nicht? Den Juden damals hätte er alles zugetraut. Ja, den hätte er alles zugetraut. Die waren Betrüger. Die haben sogar die Soldaten, die nach der Auferstehung mit Geld bestochen, verstehst du, so korrupt waren die. Und die hätten auch ohne weiteres da einen Menschen hinschicken können, ein bisschen angeritzen, ein bisschen die Hände verwunden und Füße verwunden und so weiter. Und eine Narbe da, Herz an dem Herzen und sagen, guck mal, das ist Jesus. Verstehst du, Thomas will wirklich wissen, ist das der echte Jesus oder nur ein gestellter Jesus? Ein gespielter Jesus. Weißt du, im Theater kannst du alles machen. Da stirbst du dreimal am Tag und stehst wieder auf. Ja, du spielst eine Rolle. Und der Thomas wusste, die Juden spielen eine Rolle. Die haben sich verschworen gegen den Gesalbten Gottes. Ja, und er will sich nicht mit einem falschen Christus abgeben, einem Theatermenschen. Die Jünger waren religiöse Fanatiker. Die hatten geglaubt, guck bitte, das ist der Herr. Seine Seite, siehst du die Finger? Verstehst du? Ja, die hätten jeden Unsinn geglaubt. Aber er will keinen Unsinn glauben. Er will die Wahrheit wissen. Er will die Wahrheit wissen. Den religiösen Autoritäten war alles zuzutrauen. Das Grab da, was weiß ich da, zu bewachen. Wir haben gehört, er hätte gesagt, am dritten Tag würde er auferstehen. Und deshalb, lass das Grab bewachen, lieber Pilatus. Matthäus 27. Befiehl deshalb bitte, dass das Grab bis zum dritten Tag bewacht wird. Sonst könnten seine Jünger kommen und den Leichnam stehlen und dem Volk gegenüber behaupten, er sei von den Toten auferstanden. Dieser zweite Betrug wäre schlimmer als der erste. Das sind Ganoven. Ja, fromme Ganoven. Die können so viel spielen. Und da heißt es Matthäus 27, Vers 62 weiter. Ja, denn wenn das geschieht, dass der Leichnam Jesu nicht mehr im Grab ist, wird der Betrug noch schlimmer sein, als es vorher war. Das reicht uns, was wir schon jetzt zu Lebzeiten Jesu erlebten. Und das haben die Juden ja schon gerochen. Da werden die, ja, die den Körper Jesu suchen. Wo ist der Körper Jesu? Der Leib Jesu. Und plötzlich hinter verschlossenen Türen kommt der Heiland zum Thomas, der zweifelte, der nicht nur begeistert war. Ja, sein Körper war nicht mehr im Grab. Halleluja. Ja, und sie ergriffen alle Maßnahmen damals, um sicherzustellen. Ich kann mir alles vorstellen. Verstehst du, was das Gesindel damals gemacht hätte? Und auf keinen Fall durfte der Körper Jesu in Erscheinung treten. Das wollten die Juden absolut vermeiden. Da wäre der zweite Betrug oder der dritte Betrug noch schlimmer als alles andere. Ja. Und nachdem Jesus auferstanden war, erschien am laufenden Band, fast jeden Tag. Ja. Und die mussten sich eine andere Geschichte einfallen lassen um Jesus, dass er verschwindet, verstehst du, dass er nicht mehr da ist. Und wir lesen in Matthäus 28, Vers 11. Und da kamen die Ältesten zusammen, hielten einen Rat und gaben den Soldaten viel Geld. Überleg einmal, so korrupt waren sie, so betrügerisch waren die. Ja, viel Geld und sprachen, sag, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Und sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren. Und dieses Gerücht hat sich bei den Juden verbreitet, bis auf den heutigen Tag. Schau, was für ein Gesindel das war. Und du sollst nicht lügen, verstehst du? Von wegen deinem Gesetz, du sollst nicht lügen. Der hohe Priester ist der größte Lügner. Doch auch diese Lüge kam irgendwie ans Licht. Warum? Weil wahrscheinlich einer bekehrt hat, weil einer Jesus erlebt hat. Der hat gesagt, den Spuk glaube ich nicht, verstehst du? Was die da erzählen. Ja, der Teufel erfindet Lügen. Thomas braucht etwas Unwidersprüchliches, Unfehlbares, ex cathedra. Ja, echte Beweise der Auferstehung, was jeden Irrtum ausschließt. Ich will ihn berühren. Ja, Thomas will diesen Judenlügen nicht glauben. Sie sind tief im Volksbewusstsein bis heute noch verwurzelt. Ja, alle Atheisten glauben an diesen Schwindel, weil es in ihrem Talmud drin steht, er ist ein Sohn eines römischen Soldaten und sein Name soll ausgelöscht werden aus dem Judentum. Ja, und Atheismus ist von den Juden geprägt, denn Karl Marx ist der größte Ketzer und Hetzer, die Sekte der Kommunisten, ja, eine jüdische Sekte ist Kommunismus. Ja, Thomas wollte ihren Darstellungen keinen Glauben schenken und das ist gut so. Ich will mich überzeugen. Ist das wahr? Ist das wahr? Oder lügt das Backwischer? Ja, egal, ob es die Juden sind, die Römer sind, die Christen sind, ja, die mir den Auferstandenen aussprechen dürften. In den 50er Jahren waren Theologen hier, Sölle und Bultmann, die haben in Tübingen demonstriert gegen Wiedergeburt und den Glauben der Auferstehung. Sowas gibt es nicht. Theologen. Ja, Theologen sind verlogen. Ja, da sind sie. Ja, und du sollst deine Meinung selber bilden und nicht auf die Theologen achten und hören. Ja, bilde deine Meinung und nicht auf deren ihre Lügen.
Ich glaube den Behörden bis heute kein einziges Wort. Ich bin ungläubig. Glaubt mir das. Ich glaube denen kein einziges Wort. Auch nicht den Bewaffneten. Wer ist schuld jetzt in dem Krieg in der Ukraine? Wer ist schuld da in der Sahelzone? Wer ist schuld im Klima und woanders? Ja, ich kann ihnen nicht glauben. Das Grab ist leer. Jeder kann herkommen und sagen, das Grab ist leer. Ja, und dann sind die Leute von den Juden bestochen worden. Viele gibt es viele leere Gräber. Ja, wie man ist heimlich gekommen von seinen Jüngern und haben ihn geklaut. Stell dir mal sowas vor, wenn die schon solche Gedanken haben, da werden sie auch noch ganz andere, noch schlimmere Gedanken im Kopf haben. Ja, der Stein ist weggerollt, das Siegel gebrochen, Jesus geklaut und so weiter. Und die Wachen, ja, die erzählen da solche Märchen. Was ist es? Es werden so viele religiöse Märchen erzählt. Bis heute steht in der Bibel. Bis heute hat es nicht aufgehört. Thomas sagt, den ganzen Schwindel glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ja. Wenn du richtig gläubig werden willst, musst du zuerst einmal gründlich ungläubig werden. In aller Liebe. Gründlich ungläubig werden. Gegen das ganze Establishment, gegen die besseren Kreise, gegen die Religion, gegen die Politik, gegen die Behörden ungläubig sein. Ich glaube das nicht. Denn jeder will nur was verdienen und was haben. Ja. Der Zweifel von Thomas dient einem Zweck, um den Auferstandenen ehrlich und aufrichtig zu erleben. Ich glaube, was ich sehe. Ich kann doch meinen Augen und meinen Ohren trauen. Ja. Und meinem Gefühl, meinen Nerven. Ja. Um zu wissen, ist er wirklich auferstanden oder nicht? Ist es eine Täuschung? Es gibt so viele Betrüger, so viele falsche Christusse. Ja, und jeder kann sagen, ich glaube an Gott. Aber ist Gott mit ihm? Bestätigt er ihn? Die Auferstehung Jesu ist ein wundersames Ereignis und sogar heilsnotwendig für uns. Wäre Christus nicht auferstanden, wäre alles Quatsch. Wäre unsere Religion, unser Glaube, wenn es eine Religion gibt, unser Glaube umsonst. Wäre Jesus nicht auferstanden, wäre alles vergeblich, deine ganze Beterei, deine ganze Rennerei zur Kirche und Gemeinde oder was auch immer sei. Gott benutzt Zweifel, den Zweifel, dieses Hinterfragen, dieses Misstrauen, den Glaubensmangel des Thomas, um mir zu zeigen, so kommt man zum Glauben. So kommt man zum Glauben. Dass mein Glaube gefestigt wird. Mein Herr und mein Gott. Ich kann es nicht fassen. Das bist du wirklich. Ja. Dieses Berühren und diese Erfahrung und so weiter nimmt den Skeptiker die Luft aus den Segeln, den Wind aus den Segeln. Ja, und sie werden entkräftigt, alle Argumente. Das, was ich erlebt habe, kann mir niemand nehmen. Was hat mein Lehrer mal gesagt? Probieren geht über Studieren. Ja. Probieren geht über Studieren. Probier mal. Teste, ist das wirklich wahr? Mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, mit dem Heiligen Geist. Und dann wirst du sehen, der römische Soldat, als er gefragt wurde, ist jetzt Jesus richtig gestorben, damit er abgenommen werden kann? Johannes 19, Vers 34. Und einer der Soldaten stieß eine Lanze in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und als die ganze Story, die ganze Geschichte hier und so weiter, da wurde der Soldat gläubig, als er betet, dieser Herr Jesus Christus, in deine Hände befehle ich meinen Geist und sackt zusammen und stirbt. Das war wirklich der Sohn Gottes, dann die Sonnenfinsternis, das Erdbeben und was alles noch passierte. Die Auferstehung vieler Alten wurde in Jerusalem plötzlich gesehen, was es auch immer ist. Und es geschah, als er das gesehen hatte, der das bezeugt, das ist der Johannes hier, als das alles geschah und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Ja, der das gesehen hat, das war der Johannes, Apostel Johannes, der das Evangelium geschrieben hat. Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde und ihr sollt ihm kein Bein brechen. Also dem Herrn Jesus Christus, den Tschechern wurde das Bein, die Knochen gebrochen. Und weißt du, wie schrecklich das ist? Man nimmt sie runter und man mit, ja, geredet, verstehst du, Vorderbeine oder Beine, Vorderknochen, Handknochen, Gelenke, verstehst du, die wurden gebrochen, damit der Mensch schneller stirbt. Ja, Das wurden ihre Knochen gebrochen. Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den Seen, auf den sie durchbohrt haben, sie werden, Zacharia hier, sie werden sehen, in wen sie gebohrt haben. Und das wollte der Thomas unbedingt. Ich will sehen, in den man gebohrt hat, diese Seite, durchbohrte Seite. Und der Hauptmann, der dabei stand, Markus 15, Vers 39 und so weiter, und er sah, und dass er so verschied, wahrlich, dieser Mensch war Gottes Sohn. Verstehst? Wenn du dabei bist, mit deinen eigenen Augen siehst, mit deinen eigenen Augen hörst und sogar spürst, wie die Erde wackelt, dann kannst du nicht mehr Nein sagen. Dann musst du der Wahrheit zugeben. Und dieses Spiel, diese große Verletzung, was Johannes beobachtet hat, hat den Soldaten zum Glauben geführt. Wasser und Blut kam raus. Ja, auch den Thomas. Der Thomas legt seine Hand in diese Stichwunde. Wer eine Predigt für sich selbst, was ist diese Stichwunde? Was sind die Wunden Jesu? Und die Nägel und das Gewicht, das den Körper Jesu getragen hat, am Kreuz gehalten hat, diese Löcher waren groß genug, den Finger durchzustechen. Mein Herr und mein Gott, das waren keine billigen Reißnägelchen. Ja. Diese Nägelmale, diese Wunden ermöglichten dem Thomas, zum wahren Glauben zu kommen. Thomas bekam am achten Tag einen neuen Anfang, eine neue Begegnung. Das ist mein Herr. Ich glaube jetzt an einen neuen Jesus, der auferstanden ist und lebt am achten Tag. Ja. Da tritt Jesus mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Und er spricht gleich zu Thomas, gleich ohne Umschweife, Umwege, als wenn der Herr Jesus sein Gebet gehört hätte, seine Gedanken gelesen hätte. Reiche mir deinen Finger und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortet und sprach, Johannes 20, Vers 26, mein Herr und mein Gott, mein Herr und mein Gott. Obwohl der Thomas zweifelte und die Brüder sagten, Thomas, der Zweifel, so ein Unsinn. Ja, er hätte keinen Glauben oder Mangel am Glauben. Christus war ihm gnädig und barmherzig und hat seine Bedürfnisse befriedigt. Und dein und mein und unser Bedürfnis ist, lebt mein Heiland. Gibt es den? Regiert er noch? Sitzt er noch auf dem Thron? Ja. Und diese Bibelstelle zeigt mir, Gott kennt genau unsere Gedanken von Ferne, noch ehe sie beten, ehe sie in die Versammlung gehen. Ja, ich predige oft und Leute kommen und sagen, woher weißt du das? Zu Hause haben wir das und das gesprochen. Zu Hause, ja, habe ich das und das gedacht und das und das gebetet und darüber predigst du. Der Gekreuzigte ist wirklich wieder der Lebendige, der von den Toten Auferstandene. Thomas bekam den Beweis, den er suchte. Und wurde ermutigt, ja. Und er ermutigt uns heute Abend, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Suche Jesus, einfach Jesus suchen. Und jeder von uns braucht ein persönliches Zeugnis, ein persönliches Erlebnis. Du brauchst das Zeugnis des Auferstanden, mein Jesus lebt und er hat alles noch unter Kontrolle. Er ist der Herr aller Herren. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er kann alles. Und wir haben zwar eine Wolke von Zeugen, was? Ich bin auch nur ein Zeuge von Jesus Christus. Ja, ich bin ein Zeuge, der das erlebte. Und wir haben eine Wolke von Zeugen. Ja, wir haben auf dem Büchertisch so viele Zeugnisse, so viele Berichte, Erfahrungsberichte mit Jesus, was die Menschen erlebten. Aber das reicht nicht aus. Du musst selbst Jesus erleben. Du musst selbst Jesus begegnen. Jesus erschien seinen Jüngern einige Male, während sie fischten und als sie am Ufer zurückkamen und die ganze Nacht gefischt haben und nichts gefangen haben, dann hat er gesagt, ja Kinder, habt ihr nichts zu essen? Ja und dann sagt er, geht und fahrt nochmals hinaus und wirft die Netze aus und sie macht einen großen Fang. Johannes 21, ja er sprach zu ihnen, werft euch das Netz zu Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Und da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Und dann sprach Jesus, ja, zu den Jüngern, zu Petrus ganz besonders, ja, ich will euch zu Menschenfischern machen. Das war auch die Berufung. Es nützt nicht, wenn du gelesen hast, wie andere berufen worden sind. Du musst auch selber erfahren, wie werde ich berufen. Und Gott muss uns irgendwie auf irgendeine Art und Weise berufen, persönlich. Und jeder muss sein persönliches Zeugnis haben. Und Johannes berichtet laufend von solchen Jesus-Begegnungen, vom Fischfang, was hier eine Berufung gleichzeitig war. Und wir lesen am Ende des Evangeliums des Johannes, der das Bezeugnis war, die Bücher können nicht fassen, was der Heiland alles getan hat. Weißt du, wenn jeder einzelne Gläubige sein Zeugnis geben möchte, ich habe Gott so erlebt. Du kannst Gott nur auf deine Art erleben. Ich habe in Stuttgart einen lieben Bruder gehabt, Helge hieß er. Und als ich frisch bekehrt, und da gibt Bruder Otto Sonder, ein älterer Bruder in unserer Gemeinde, Zeugnis, wie er Gott erlebte unter der Neckarbrücke, betete den ganzen Tag, verbrachte in der Gegenwart Gottes, und der Herr erschien ihm und er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Da ist unser Bruder Helge unter der Brücke gegangen, betet auch den ganzen Tag und kommt einen Tag später in Gottesdienst und sagt, Bruder Otto, ich habe nichts erlebt. Weißt du, du denkst, wenn der andere woanders was erlebt, das ist der andere, aber du musst selbst was erleben. Selbst unter der Brücke und in deine Brücke gehen. Ja, auf deine Mansardenwohnung, in deinem Keller oder wo auch immer ist. Da musst du Gott erleben. Ja, auf deine Art. Und dann kannst du was berichten, was erzählen. Lebe nicht nur von Büchern, von CD und vom Internet. Alles schön und gut. Und der Herr möge dich segnen, das sind nur Impulse. Ja, aber hab deine eigene Jesus-Erfahrung. Und jede Seite der Bibel hier, ja, worauf du deinen Finger legst, das gehört dir. Und du erlebst die Kraft Gottes und sagst, das will ich erleben. Oh Herr, das will ich erleben. Halleluja. Ich will die Höhen und die Tiefen erleben. Ich will deine Wunder erleben, mitten im Sturm, auf dem Berg, in der Schwierigkeit, wo auch immer es sei. Und Paulus sagt hier in 1. Korinther 15, Vers 3, er hat weitergegeben, was er von dem Herrn empfangen hat. Und ich kann dir auch nur das weitergeben, was ich vom Herrn empfangen habe. Nicht, was ich studiert habe, was ich vom Herrn empfangen habe. Das spricht vom Abendmahl. Stell dir mal vor, Abendmahl ist so was Simples, ein bisschen Brot brechen. Ich habe es vom Herrn empfangen, was ich euch weitergebe. Er hat empfangen, dass Jesus unsere Sünden vergeben hat, dass er begraben wurde und dass er am dritten Tag auferstanden ist. Ja, und dass er von Käfers gesehen worden ist, dass er den Käfers gesehen hat, den Käfers sich angehört hat. Danach ist der Herr Jesus den Zwölften erschienen. Später ist er 500 und mehr Brüdern erschienen, Glaubensgesinnten. Und da leben noch welche Augenzeugen, sagt er hier in 1. Korinther 15, einige leben noch. Ja. Und danach wurde er von Jakobus, dem Bruder Jesu, gesehen. Und am Schluss von ihm als eine unzeitige Geburt. Und wir alle sind Spätgeborene, Unzeitige. Das heißt, auch wir müssen Jesus erleben als unzeitige Geburt. Die Botschaft der Auferstehung ist die wichtigste Botschaft. Darauf konzentriert sich das ganze Neue Testament. Alles wäre umsonst, wenn Jesus nicht auferstanden wäre und wenn er nicht in dir auferstanden wäre. Auferstehung ist so etwas wie die Israel damals Passa, Auszug aus Ägypten. Weißt du, alles andere sind nur unbrauchbare, nutzlose Philosophien, verwirren einen, bringen alles durcheinander, ist frommer Betrug, ist so wie ein Sauerteig, verstehst du, es geht auf. Aber hier, wir erleben unser Passat, ungesäuerte Brote, was ganz Neues, was ganz Frisches. 1. Korinther 5, Vers 6, da lesen wir, und damit fängt Gott etwas Neues an, eine ganz neue Mahlzeit, neue Speise, ungesäuerte Brote, das ist ganz anderer Geschmack, verstehst du? Ohne Beigeschmack der Sünde. Die alte Suche hört auf. Paulus sagt, denn auch unser Passahlamm ist geopfert, das ist Christus. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Botschaft und Schlechtigkeit, sondern der ungesäuerten Teig, der Lauterkeit und der Wahrheit. 1. Korinther 5. Unsere Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod beruht auf der Auferstehung Jesus, weil Jesus lebt. Lebe ich auch morgen. Ja, wäre Jesus nicht auferstanden, ist alles Quatsch. Ja. Nach der Auferstehung leben wir als Gerechte weiter, genauso wie Jesus weiterlebt. Wir nehmen dem Leben Jesu teil. Ich lebe, weil Jesus lebt. Halleluja. Wir tragen die Unsterblichkeit in uns. Wir sind von Jesus nur infiziert, angesteckt, befallen, wie von der Grippe. Ja, mehr nicht. Das Leben ist bei uns. ist noch nicht angebrochen oder ausgebrochen, aber das Leben ist da. Wir tragen diesen Virus, diesen Lebenskeim in uns, diese Unverweslichkeit. Und jetzt hör mir bitte gut zu. Die meisten verstehen nicht, was ich predige. Ja, weil es ist viel zu hoch. Da muss runterkommen. Erst wenn wir sterben, werden wir das Sterbliche, Verwesliche, Vergängliche ausziehen, hier lassen. Erst wenn wir sterben, bekommen wir Unsterblichkeit, Unverweslichkeit, werden überkleidet mit weißen Gewändern, bekommen erst die Gabe des ewigen Lebens. Ich habe die Verheißung vom ewigen Leben, aber ich muss sterben, denn Gott hat allen Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Auch die, die nicht gestorben sind, angeblich, die müssen nochmals zurück auf die Erde, um zu sterben. Ja, die Unsterblichkeit, die Gabe des ewigen Lebens, das Leben in neuen Dimensionen bekommen, wie erst, wenn wir hier gestorben sind, in aller Liebe, ob du mir es glaubst oder nicht, wir werden uns mal drüben unterhalten nachher. Ja. Wenn wir hier sterben, werden wir nicht mehr verderben. Weißt du, was das heißt? Dass ich hier mein Leben unter das Kreuz bringe, in die Wunden Jesu lege, mich auf Gott werfe, Gott vertraue und sage, Herr, nicht ich lebe, sondern Christus lebt jetzt in mir. Paulus schreibt an die Menschen in Rom, die kennt er noch gar nicht, er stellt sich nur vor mit diesem Römerbrief, in Römer Kapitel 6 ganz schnell noch, denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, werden wir ihm gleich werden in seinem Tod. Ja, du musst gekreuzigt werden. Ja, du musst gekreuzigt werden. Wir müssen alle sterben. Ja, ob wir das glauben oder nicht. Und wenn wir nicht gekreuzigt sind, wir werden auch nicht auferstehen. Und so werden wir mit ihm auch gleich sein in der Auferstehung. Römer 6, Vers 5. Ich glaube und predige von der Auferstehung Jesu, das Weiterleben nach dem Tod. Ja, ich bin felsenfest überzeugt. Ich bin Jesus begegnet. Und von dem Tag, wo ich Jesus begegnet bin, muss ich sterben, abnehmen und er muss zunehmen, mehr und mehr. Ja. Und ja, und ich habe einfach erlebt, dass das Leben mit Jesus wirklich ist. Nicht mehr ich muss mich verwirklichen, sondern Jesus muss sich durch mein Leben verwirklichen. Er muss eine Realität werden. Ja, im Jenseits bei Jesus, ja, kann ich mein Leben nicht mitnehmen. Ich lasse mein Leben hier, alles, was ich war. Ich glaube an Gott und an seine Allmacht, weil ich wie Thomas vom Zweifel zum Glauben gekommen bin, durch viele übersinnliche Erfahrungen, die Gott mir geschenkt hat, Beten und Fasten, das versetzt uns ins Jenseits, ja, ins andere Leben. Und ich lasse mir von niemand das nehmen, was Gott mir geschenkt hat. Du kannst behalten, was du willst, aber ich glaube an meinen Erlöser. So wie diese Frau von Hiob kam und sagt, sag doch deinem Gott ab. Nein, sagte Frau, wir haben das Gute von dem Herrn Gott bekommen und wir werden auch das andere uns nicht darauf verzichten. Ich kann meinen Ohren und Augen trauen, was ich gesehen und gehört habe. Sei so schlau wie der Thomas, überzeug dich selbst, glaub keinem Frommen, auch keinem Apostel, auch keinem Pastor Matudis. Ja, sonst hast du keine Erlösung. Du musst selber erfahren, mein Jesus lebt, er lebt in mir. Nicht in der Kirche, nicht in die Geschwister, er lebt in mir. Sonst läufst du falschen Propheten nach. Sonst wirst du betrogen durch diese ganzen frommen Geldwechsler, die sich im Tempel rumtreiben. Ja, der Herr treibt die Burschen raus. Verlass dich nicht auf sie. Überzeug dich selbst. Es ist schön, Berichte zu hören von deinen Freunden, wie sie Gott erlebt haben. Ja, ich werde nie vergessen, da kommt Manfred Lieb nach vorne, also großer, kräftiger Mann nach vorne mit der Bibel und sagt, lieber Gott, gib mir alles, was hier in diesem Buch steht. Und er empfängt den Heiligen Geist und dann kommt sein Diakon, der war ein evangelischer Pfarrer und der betet in Sprache und kommt sein Diakon, lieber Heiland, was du Manfred gegeben hast, das gibst du auch mir. Verstehst du? Gott will dir was anderes geben, andere Portion, andere Zuteilung, andere Gabe, andere Fähigkeit, was auch immer ist. Ja, die ganzen Hunderten und aber tausende Erscheinungen Jesu haben mir nicht geholfen. Ich musste selbst meine eigenen Erfahrungen machen. Herr, ist es von dir? Lass es wiederkommen. War es nicht von dir? Halt es fern. Ja, ich muss dabei gewesen sein, wenn Gott etwas Neues tut. Ja, dein persönliches Erlebnis, dein Zeugnis kann dir niemand nehmen, wegdiskutieren, dir absprechen. Ah, das ist nicht wahr. Das ist vom Teufel, was du da erlebt hast. Nein, ich weiß, ich habe es vom Herrn empfangen. Du brauchst das Zeugnis aus erster Hand, damit du die Prüfungen bestehen kannst, nicht von Dritten. Die Eva hat versagt, weil sie die Überlieferung vom Adam hatte, wir dürfen von allen Bäumen essen, nur von zwei Bäumen im Garten Eden. Verstehst? Sie wusste aus zweiter Hand. Und alles, was du nur aus zweiter Hand weißt, das gibt dir keine Kraft und keine Energie. Erst wenn du aus der ersten Hand weißt, ich weiß, 100%, ich war dabei. Ja, als ich getauft wurde, ich war dabei, als ich mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, ich war dabei, als ich wiedergeboren wurde. Du kannst erst selig sterben, wie dieser alte Simeon. Er kommt in den Gottesdienst, er bringt Maria und Josef, das Jesuskind, zur Beschneidung. Und dann sagt, Herr, jetzt kann ich in Frieden oder selig heimgehen, denn meine Augen haben meinen Heiland gesehen. Du kannst erst selig sterben, wenn du deinen Heiland gesehen hast, deinen Erlöser. Gott benutzte diesen schwachen Glauben des Thomas, um uns zu zeigen, wie wir im Glauben stehen sollen und werden. Berühre einfach Jesus, so wie die Blutflüssige. Wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, würde ich gesund werden. Johannes 20, Jesus zu Thomas. Thomas, weil du gesehen hast, darum glaubst du. Warum glaubst du nicht? Warum kannst du nicht richtig glauben? Warum bist du so wackelig hin und her bewegt von jedem Wind der Lehre? Du musst Jesus berühren, Jesus aus erster Hand wissen. Er ist mein Heiland, mein Erlöser, mein Retter. Bleib nicht so arm. Ja, lebe nicht nur vom Hören und Sagen. Sei ein Thomas. Sei ein Thomas, ja. Lass nicht nach, bis du eine vollständige Erkenntnis Christi hast. Vollständige Erfahrung von dem Auferstandenen, mein Herr und mein Gott. Heiliger Herr Jesus, lieber Heiland, so wie du dem Thomas begegnet bist, so wollst du allen Menschen begegnen. Und so bitte, Herr Jesus, begegne meinen Geschwistern und meinen Freunden und Hörern, wo sie auch immer sind, so dass sie erkennen, dass ihnen die Augen aufgehen, dass sie dich erkennen, das ewige Leben und sie zum lebendigen Glauben kommen, im Namen des Herrn. Amen.